Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unsere Sendung heute heißt Die entfesselte Währung, der Zusammenbruch der Kreditwirtschaft. Die Politik ist ganz offensichtlich panisch geworden. Über Nacht werden fundamentale Grundlagen des EU-Vertrags gekippt, ohne dass die üblichen parlamentarischen Absprachen vorbereitet werden konnten. Folgenschwere Staatsbürgschaften in noch nie dagewesenem Ausmaß wurden vergeben, die Währungen absichern sollen, die selbst wiederum deckungslos sind. Wieder kursiert dieser dubiose Begriff von der großen Rettung, unlängst Rettungsschirm, jetzt Rettungsnetz, Rettung rundum, Schirm von oben und Netz von unten. Die Finanzjongleure haben das nötig, denn die Existenz des Finanzwesens, das auf dem Hochseil turnt, hängt daran, vor allem eben die Großbanken, die von Devisenhandel, Krediten und Aktien leben. Werden die Kredite, die sie den schwachen Euro-Ländern gewährt hatten, nicht pünktlich abbezahlt, dann geht ihr Wert genauso in die Knie wie die damit gehaltene Währung dieser Länder. In der Eurozone stehen allein von daher insgesamt 1.282 Milliarden Euro reale Staatsverschuldungen auf dem Spiel. Doch niemand glaubt mehr daran, dass die jetzt zugesagten 750 Milliarden Euro auf Dauer das Verschuldungsproblem der Schwachen wirklich lösen können, weil sie es nur verlängern, weil das Rettungsmaterial eben dieselbe Substanz hat wie das zu Rettende, nämlich die eines bloßen Zahlungsversprechens, das den Retter selbst in den Abgrund zieht, wenn es denn wahrgemacht werden sollte. Der ganze Finanzmarkt besteht ja aus Zahlungsversprechen, die durch eben solche gedeckt werden. Und man weiß es schon im Kleinen, Kredite, die selbst nur durch Kredite gedeckt sind, gehen zwangsläufig über die realen Verhältnisse hinaus. Man erinnert sich daher jetzt auch wieder an Thailand, das 1997 durch einen einzigen Spekulanten, nämlich George Soros, fast über Nacht mehr als die Hälfte seines Geldwerts eingebüßt hatte. Der kassierte dabei 4 Milliarden Dollar Gewinn, weil er gewusst hatte, dass die thailändische Währung, der Baht, nicht mehr hinreichend sicher war, nachdem er von der Dollarwährung abgekoppelt worden war. Ist ein Währungsabsturz wahrscheinlich, dann kann man daran verdienen und ihn zugleich beschleunigen, indem man zum Beispiel der unsicheren Währung selbst eine große Geldsumme entzieht, indem man die noch funktionierende Währung in eine sichere Fremdwährung umtauscht und damit mit Aktien auf den Niedergang der schwachen Währung mit Leerverkäufen spekuliert oder eine Kreditversicherung in solcher Währung abschließt. Dass derartiges jetzt mehreren schwachen Ländern im Euroraum blüht und deren Banken niedermacht und damit der Euro insgesamt aufgelöchert wird, musste nun befürchtet werden, weil sich entsprechende Kapitalbewegungen abzeichneten. Das muss die Grundlage des Eilbeschlusses des Gremiums im Europaparlament gewesen sein. Aber Kredit bleibt Zahlungsversprechen und faul bleibt faul. Tragend ist lediglich eine Hoffnung, dass es besser werden könnte, vielleicht irgendwann, es ist lediglich ein Gezeter um Zeit im Glauben an eine bessere. Doch soll hierdurch jetzt Ruhe herrschen und die herrscht zumindest durch Gestik. Das gigantische Kapitalversprechen der Euro-Länder, das lediglich den Finanzmarktinteressen folgt und sie mal eben kurz beruhigt, soll nun als ganz große Politik sprichwörtlich verkauft werden, um die Bürger auch noch auf entsprechende Opfer vorzubereiten. Und wenn Westerwelle dann plötzlich für einen starken Staat einstehen und Frau Merkel den Primat der Politik durchsetzen will, dann ist das eine Lachnummer und man sollte sich wundern, wie und warum hier plötzlich die Rollen dermaßen verdreht werden. Es geht um den Schutz unseres Geldes, sagt Frau Merkel. Tatsächlich aber bedroht solche Politik selbst die Währung, die es zu schützen vorgibt. Die Pfeiler der EU-Notenbank stürzen ein, wenn man damit dem deckungslosen Kredithandel Tür und Tor öffnet und jede Bank animiert, nicht mehr so genau hinzusehen, um ihr überschüssiges Geld durch mehr oder weniger faule Kredite in die Zirkulation zu werfen. Aber die Überdimensionierung des Finanzkapitals, das inzwischen in einer Summe von 600 Billionen Dollar, so Professor Gerke in der ARD, um die Erde kreist, lässt alle erzittern und hat dann auch Frau Merkel veranlasst, ihre neuen Erkenntnisse über uralte Tatsachen im Bundestag neu zu formatieren. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft Europas. Und damit meint sie das europäische Bankkapital. Man habe einen Fehler in der Konstruktion der EU zu korrigieren, denn die Währungsunion funktioniere nun mal eben nicht ohne Wirtschaftsunion. So, als ob das nicht schon immer klar war. Und die verlangt nun einen noch weitergehenden Zugriff auf die wirtschaftliche Basis. Man müsse da jetzt harte Regeln aufstellen und die Finanzpolitik, die Löhne und Agrarprodukte unter allgemeinen Wachstumsbestimmungen bewerten und beeinflussen. Aha, wir sind also auf dem Weg zum Totalitarismus des vereinigten europäischen Kapitals, das in alle Wirtschaftsbereiche noch tiefer vordringen will, als es dies schon bisher betrieben hat. Aber eigentlich gibt es ja Geld in Hülle und Fülle. Nein, eigentlich nur in Hülle. Die Fülle, also frisches Geld aus der Warenzirkulation, das es erneuern könnte, fehlt allerorten, weil viele Kredite nicht unbedingt ihr Geld wert sind. Das ist der Knackpunkt. Aber gerade an dem Geld, das hier helfen soll, am Geld Europas, das hier versprochen wurde, also am Euro als reales Zahlungsmittel, fehlt es inzwischen bereits überall. Nicht nur in den Lohntüten, nicht nur in den Sozialkassen, nicht nur in den Steuereinnahmen, sondern auch in den Kassen der kommunalen Selbsterhaltung, in den Kassen der Länder und Kommunen, die nicht mehr in der Lage sind, die gesetzlich gebotene Anzahl der Kitas bereitzustellen, die Schulen und Altersheime zu sanieren, die Krankenhäuser zu finanzieren, die Schwimmbäder, Museen und Theater zu erhalten und ihre Parkanlagen, Straßen und Wege adäquat zu pflegen. Wer das Geld schützen will, wie Frau Merkel, der täte weit besser, hier Geld in Umlauf zu bringen und Altersrenten und Sozialhilfesätzen zu erhöhen, denn hier wäre der reale Geldumlauf, der Umlauf von Geld als Zahlungsmittel. Wer an diese Funktion des Geldes glaubt, für den wäre diese Zirkulation zumindest volkswirtschaftlich weit erfolgreicher, würde wirtschaftlich sinnvolle Arbeit finanzieren, Arbeitsplätze schaffen, Billiglöhne überflüssig machen und die Reproduktion der Infrastrukturen, also die tatsächlichen Staatsaufgaben, absichern. Aber darum geht es längst nicht mehr. Geld als Zahlungsmittel stellt inzwischen eine Belastung der Kapitalwirtschaft dar, weil es als dieses reale Mittel, als Mittel der Realwirtschaft, die von Investitionen und Warenabsatz abhängig ist, weitgehend unrentabel geworden ist, nicht genug erwirtschaften kann, was es zur Deckung der gigantischen Kapitalmasse nötig hätte. Die realen Umsätze belaufen sich weltweit maximal auf 48 Billionen Dollar, sind also ein verschwindender Teil des zirkulierenden Finanzkapitals von 600 Billionen Dollar. Man braucht aber das frische Geld als Schmiermittel des Geldumlaufs und muss es also als Urquelle eines jeglichen Finanzwesens voraussetzen. Letzteres sollen die Staaten garantieren, damit es als Weltmacht funktionieren kann. Und das ist das eigentliche Problem, das die Globalisierung mit sich gebracht hat. Die Verselbstständigung der Finanzmärkte geht gegen die Lebensverhältnisse der Menschen überhaupt und soll dennoch durch diese verbürgt werden. Und diese Bürgschaft verpflichtet nicht nur die bestehenden und nächsten Generationen zum ewigen Schuldner, sondern betreibt selbst auch schon die Aufzehrung der letzten Substanzen ihrer menschlichen Existenz, indem das Finanzkapital auf den internationalen Devisenmärkten selbst gegen deren Wertsubstanz spekuliert und daher die Finanzpolitik der Länder, also die Vermittlung ihrer Tauschwerte, die Bewertung ihrer Produkte, unmittelbar bestimmt. Das Finanzkapital bestimmt inzwischen die Wertverhältnisse, aus denen es hervorgegangen ist. Und wie das möglich ist und was das mit diesen Verhältnissen auch wirklich zu tun hat, darum soll es heute gehen. Es wird sich zeigen, dass der entfesselte Kapitalismus nichts anderes ist als die logische Konsequenz des Kapitalismus selbst, der seine Schranken nur noch überwinden kann, indem er die Währungssysteme selbst entfesselt. Und die entfesselte Währung ist es, was der Finanzmarkt nutzt und zum Diktat einer weltweiten Staatsverschuldung vortreibt. Jeder kann sich ihrer bedienen, wenn er das Geld hierfür hat. Um das Ineinandergreifen der Finanzspekulation mit dem Devisenmarkt zu verstehen, ist es nötig, die Funktionen des Geldes selbst zu verstehen. Fangen wir heute daher mal ganz von vorne mit dem Geld als Zahlungsmittel an.
Ich will das Hände Geld. Ich will das Hände Geld.
Wenn die Zeit ist Uhren ticken, muss man kleine Kinder ficken, muss man Kinderpornos drehen, ja, das muss man doch verstehen. Waffenhandel oder Drogen, wer hat keine noch betrogen? Darum mach es selber gleich, sonst wird noch ein anderer reich. Ob du arm bist oder reich, das ist überhaupt nicht gleich.
Ich will das schnelle Geld, schnelle große Geld. Ich will das schnelle Geld, das die Welt zusammenhält. Ich will das schnelle Geld, schnelle große Geld. Ich will das schnelle Geld, bevor es ein anderer erhält. Ich will das schnelle Geld, schnelle große Geld. Ich will das schnelle Geld, das die Welt zusammenhält. Ich will das schnelle Geld, schnelle große Geld. Ich will das schnelle, schnelle Geld.
Am besten aus der dritten Welt, Welt. Ja, die Kohle, die muss fließen, fließt auch manchmal etwas Blut. Tausend müssen sterben, dann lebt einer wirklich gut. Wird die Welt auch untergehen, alles muss sich schneller drehen. Was wir heute ruinieren, soll man andere reparieren. Aufs Gewissen wird geschissen, wer nicht beißt, der wird gebissen.
Ich will das schnelle, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld, das die Welt zusammenhält.
Ich will das schnelle, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld, bevor es ein anderer erhält.
Ich will das schnelle, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld, das die Welt zusammenhält.
Ich will das schnelle, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle, schnelle Geld.
Am besten aus der dritten Welt.
Ich will das schnelle Geld. Ich will das schnelle Geld.
Besoffen von Betroffenheit rotiert die ganze Welt. Herr Bin hat sich entladen ins Herz vom großen Geld. Im kollektiven Trauermarsch marschieren alle mit. Dagegen war der Balkankrieg kein allzu großer Hit.
Ich will das schnelle Geld. Ich will das schnelle Geld.
Moral ist eine Schraube und die kann man runterdrehen. Immer tiefer, bis wir alle gänzlich unten ohne gehen. Auf unserem nackten Hintern fahren wir dann digital, jodelnd abwärts froh und munter ins globale Jammertal.
Ich will das, 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 ich will das.
Schnelle, große Geld.
Ich will das, 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 ich will das.
Ich will das schnelle, große Geld. Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld. Die Welt zusammenhält.
Ich will das schnelle Geld, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld, bevor es ein anderer erhält.
Am Zenit der Dekadenz steht das Ende jeder Macht. Mein Name, der ist Nero. Ich hab die Zünder mitgebracht.
Ich will das schnelle Geld, große Geld. Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld, was die Welt zusammenhält.
Ich will das schnelle Geld, große Geld.
Schnelle, große Geld. Ich will das schnelle Geld.
Am besten aus der dritten Welt.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau. Das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Geld ist erstmal relativ einfach zu verstehen, wenn man es als reines Zahlungsmittel ansieht. Man bekommt es, wenn man etwas verkauft, zum Beispiel seine Arbeitskraft oder irgendeinen Besitz, und gibt es aus, wenn man etwas einkauft, zum Beispiel für Lebensmittel, Energie, Dienstleistungen und so weiter. Geld ist also etwas, das bei Kauf und Verkauf ein probates Tauschmittel zu sein scheint, weil es beim Warentausch die ausgetauschten Mengen aufeinander bezieht, indem es ihre Werte vergleicht und ausgleicht. Als Maß dieser Werte stellt Geld eine Grundeinheit aller quantitativen Beziehungen dar, welche die Güter in ihrer bloßen Existenz als Waren haben. Im Einzelnen müssen sie von Menschen gekauft werden, um deren einzelne Bedürfnisse zu befriedigen. Allgemein aber bestehen sie als Menge eines gesellschaftlichen Produkts, als Ansammlung von Waren, die auf dem Markt lediglich als das reine Quantum ihrer Erzeugung gelten, als eine Wertgröße, die sich aus der Arbeitszeit bemisst, die ihre Herstellung in einer Gesellschaft mit den zeitgemäßen Produktionsmitteln entspricht, als durchschnittliche Arbeitszeit, die bei gegebener Produktivität einer Gesellschaft nötig ist, um diese Waren herzustellen. Weil und solange die Produkte einer Gesellschaft, einer Region oder eines Landes oder Kontinents oder der ganzen Welt auf einem Warenmarkt in Beziehung treten, beziehen sie sich einzeln auf menschliche Notwendigkeiten des Selbsterhalts oder dem Vergnügen. Allgemein stellen sie den Reichtum einer Anhäufung von Arbeitsprodukten als Werte für den Austausch dar. Alles muss in solcher Beziehung getauscht werden. Sachen, Ideen, Grund und Boden, Energie und Kraft und so weiter, weil es auf dem Markt im Durchschnitt seines Entstehungsaufwands bewertet werden muss, um sich als solche Beziehung zu realisieren. Aber schon in dieser einfachen Form besteht Geld nur dadurch als Zahlungsmittel, dass es allgemein als Repräsentant der Warenwerte existiert und Selbstwert verkörpert, also selbst als eine Sache zur Verfügung steht, die sich bereits im Vergleich mit vielen Waren bemessen ließ und so ihr eigenes Wertmaß bekommen hat. Von daher ist die Masse der als Geld bestehenden Werte erstmal gleich der durch Waren existenten Werte und Geld muss daher zuvor gegen Ware getauscht sein, um seinen Wert zu erfahren. Im Geld existiert jede Ware zum zweiten Mal als ein zweites Produkt, das nur Wert darstellt und nur dazu taugt, einen Tausch wertgerecht zu vollziehen, damit eine andere Ware durch Abkauf in den privaten Gebrauch verschwinden kann. Die Ware hat sich im Geld wertmäßig also verdoppelt. Damit Geld entstehen kann, muss es also immer erstmal Ware gewesen sein, die dann in Geldform verbleibt, wenn sie im einfachen Austausch nicht im Gebrauch verschwindet, wenn sie also für den Tausch als Geld festgehalten werden kann. Aber den Geldwert gibt es nicht als ewige Bestimmung, sondern nur in Relation zu allen anderen Waren im zeitlichen Rahmen ihrer Existenz auf dem Markt. Gibt es dazu viele Waren, dann müssen möglichst viele Waren verkauft werden, also in Geld übergehen, weil sonst der Markt stoppt, er also deflationiert. Gibt es zu viel Geld, dann müssen Waren zugefügt werden, weil sonst das Geld einen Wert darstellt, den es auf dem Markt nicht gibt, es also wertlos wird und inflationiert. Wert hat also eine Ware nicht durch sich selbst, sondern nur relativ zu anderen Waren, je nachdem, wie sich ihr Preis ausmachen lässt, wie sie als Anteil an gesellschaftlicher Arbeit gemessen und zugleich sich als Produkt durch Abkauf vom Markt weg in den privaten Gebrauch realisieren kann. Der Prozess der Wertanpassung an die Geldmengen geschieht über die Preisbildung darüber, dass Preise bestimmen, ob Waren gekauft werden oder ihr Dasein als Ware aufgeben müssen, also entweder verfallen oder zur Geldform tauglich sind, weil sie zum Beispiel anderweitig, also auf anderen Märkten, gegen Geld oder Gold eingetauscht werden können. Im Geld bestimmt sich von seinem allgemeinen Dasein her, dass es für die Waren nicht nur deren Wert ausdrückt, sondern dass es zugleich ihren Preis bemisst, in welchem sie sinnvollerweise noch auf dem Markt verbleiben können. Von daher ist Geld nicht nur Maß ihrer Werte, sondern auch Maßstab ihrer Preise. Wie gesagt, kann man mit Geld einen Kauf oder einen Verkauf vermitteln, doch das Geld verhält sich hierbei völlig gegensinnig. Beim Kauf dient es als Wertmaß, dient der Frage, wie viel ich von einer Ware mit meinem Geld erwerben kann, wie umfangreich ich also meine Nachfrage befriedigen kann. Es ist die Frage nach der Relation der einzelnen Ware auf ihr gesellschaftliches Dasein als Wertding, auf irgendeinen allgemeinen Wert. Beim Verkauf meiner Ware dient Geld als Maßstab der Preise, also der Frage, wie viel Geld ich verlangen kann, um meine Ware loszuwerden. Dies hängt ab von der Geldmenge, die auf dem Markt existiert, also davon, was Geld insgesamt wert ist, welchen Arbeitsaufwand es repräsentiert, den niemand kennt, der sich aber im Tausch immer wieder realisiert, und wie sich der Geldwert als Preis auf meinen Warenbesitz beziehen lässt, welches Preisschild ich ihm daher anhängen kann, ohne absurd zu sein. In der Hand seines individuellen Besitzers hat eine Sache einen Wert, der einzig eine Wertgröße, eine konkret verausgabte Arbeitszeit darstellt und zugleich einen Preis, der lediglich den anteiligen Wert des Geldes der gesamten Wertmenge ausdrückt, ohne dass es hierfür eine real bestimmbare Menge, sondern lediglich ein Marktgeschehen von bestimmten Umfang der Austauschenden gibt. Einkauf und Verkauf gelingen bruchlos so weit, wie die Preise der Waren ihrer Wertgröße entsprechen, wie weit also ihr individuelles Dasein als einzelner Privatbesitz ihrem gesellschaftlichen Dasein als Geldform während ihrer Existenz auf dem Warenmarkt zukommen. Das ist im Grunde alles, was man von Geld begriffen haben muss, um die Sache mit dem Geld zu verstehen. Geld drückt als ein besonderes Zahlungsmittel den Wert einer Ware aus, die relativ zum Wert anderer Ware ist, und es wirkt zugleich als ein allgemeines Zahlungsmittel, in dem es als Maßstab der Preise fungiert, der sich aus seinem allgemeinen Wertsein ergibt. Wichtig ist, sich zu merken, dass Geld aus der Produktion von Waren entsteht, also nur durch ihre leibhaftige Erzeugung Wert hat. Eben weil es sich letztlich nur im Tausch von Arbeitsprodukten bewähren kann, weil es also die Menschen in einer warenproduzierenden Gesellschaft unbedingt benötigen, um leben zu können. Aber schon diese einfachen Bestimmungen von Geld haben schwerwiegende Folgen. Die erste ist, dass sich Wirtschaftswachstum nur als Wertwachstum entfalten kann.
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Wer Geld besitzt, ohne es für seinen Lebensunterhalt verausgaben zu müssen, wer also Geld über diesen hinaus besitzt, ist im Besitz eines gesellschaftlichen Faustpfands, das ihm gesellschaftliche Macht verleiht, womit er sich kaufen kann, was ihm beliebt. Er kann sich damit alles beschaffen, was ihm dienlich, wenn auch ihm völlig fremd ist, ein völlig anderes Leben ist oder einem völlig fremden Leben entspringt. Aber Geld verschafft ihm keine Bereicherung durch eine wirkliche Beziehung auf dieses fremde Leben, sondern eine Bereicherung durch dessen Wert, also durch das, was es an Wertzuwachs in der Hand des Geldbesitzers erbringt, was die Einverleibung dieses fremden Lebens ihm dienlich macht, und wodurch er auch das werden kann, was er selbst als Mensch nicht ist, was er aber gesellschaftlich durch seinen Geldbesitz darstellen kann.
Was durch das Geld für mich ist, was ich zahlen, das heißt, was das Geld kaufen kann, das bin ich, der Besitzer des Geldes selbst. So groß die Kraft des Geldes, so groß ist meine Kraft. Die Eigenschaften des Geldes sind meine, seines Besitzers, Eigenschaften und Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität bestimmt. Ich bin hässlich, aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich, denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Ich, meiner Individualität nach, bin lahm, aber das Geld verschafft mir 24 Füße. Ich bin also nicht lahm. Ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch, aber das Geld ist geehrt, also auch sein Besitzer.
Soweit Karl Marx hierzu. Das Vermögen des Geldbesitzers vermehrt über seinen Lebensunterhalt im weitesten Sinne hinaus, also vor allem das, was er nur gesellschaftlich formell, aber durch sich selbst nicht ist, was fremdes Leben in einer nun toten Form als vermehrte Verfügung über dieses Leben ausmacht, als Macht einer fremden Wesenskraft sich verwirklicht. Aus dieser heraus erweitert sich das Leben im Geldbesitz daher nur formell, eben als Verfügungsmacht, als potenzierter Privatbesitz, wie er in seiner gesellschaftlichen Form wirksam ist. Und in dieser Form erstirbt die unmittelbare Lebenswirklichkeit zu einer Abstraktion, zu einem abstrakten Quantum des Lebens, welches nur mehr als Quantum abstrakter Arbeit, als Geldmenge wachsen kann, indem sich die Menschen wechselseitig ihrer auch als eine ihnen fremde Wesenskraft bedienen, soweit sie hierdurch eben über mehr verfügen als über ihre konkreten, eigenen und gesellschaftlichen Lebenskräfte. Hierzu nochmal Marx.
Jeder sucht eine fremde Wesenskraft über den anderen zu schaffen, um darin die Befriedigung seines eigenen, eigennützigen Bedürfnisses zu finden. Mit der Masse der Gegenstände wächst daher das Reich der fremden Wesen, denen der Mensch unterjocht ist, und jedes neue Produkt ist eine neue Potenz des wechselseitigen Betrugs und der wechselseitigen Ausplünderung. Der Mensch wird umso ärmer als Mensch, er bedarf umso mehr des Geldes, um sich des feindlichen Wesens zu bemächtigen, und die Macht seines Geldes fällt gerade im umgekehrten Verhältnis als die Masse der Produktion, das heißt, seine Bedürftigkeit wächst, wie die Macht des Geldes zunimmt. Das Bedürfnis des Geldes ist daher das wahre, von der Nationalökonomie produzierte Bedürfnis und das einzige Bedürfnis, das sie produziert. Die Quantität des Geldes wird immer mehr seine einzige mächtige Eigenschaft. Wie es alles Wesen auf seine Abstraktion reduziert, so reduziert es sich in seiner eigenen Bewegung als quantitatives Wesen. Die Maßlosigkeit und Unmäßigkeit wird sein wahres Maß.
Was aber kann Geld als dieses Maß der Maßlosigkeit dann eigentlich sein? Wir hatten ausgeschlossen, dass auf Dauer ein Mehr an Geld als wirklicher von den Warenwerten unterschiedener Wert vorhanden sein kann, weil es dann nicht mehr Maßstab der Preise ist. In der wirklichen Wirtschaft würde Geld in dem Maß wertlos, wie es keine Warenwerte darstellt, also auch in dem Maß, in welchem dem Markt Waren entzogen werden. Doch das findet ja ständig statt. Dem entzogenen Warenwert muss immer wieder neuer zugefügt werden, soll der Geldwert stabil bleiben, und also darf auch der allgemeine Standard der Produktivität nicht sinken. Um als Geldbesitzer den Geldwert zu halten Um also auch wirklich Wertbesitzer zu bleiben, ist es ihm nötig, eine Arbeitskraft einzukaufen, welche den Wert schafft, der zum Erhalt des Wertbestands nötig ist. Und diese lässt sich nur kaufen, wenn und weil er über das verfügt, was sie nicht besitzt, um durch ihre Kraft ihr Leben auch erhalten zu können. Die Logistik der Warenproduktion, Produktionsmittel im weitesten Sinne des Wortes, zum Beispiel Maschinen, Gebäude, Vorräte, Energie, Kommunikationsmittel, technologische Intelligenz und Kundschaft. Die Warengesellschaft erhält die Menschen alleine durch Privatbesitz und hält sie daher von ihren Produktionsmitteln entzweit, die als Besitz in fremder Hand sind. Weil und solange diese Gesellschaft auf der Trennung der Menschen von ihren Arbeitsmitteln beruht, also auf der Teilung der Arbeit überhaupt, existieren sie auch in gegensinnigen Klassen und müssen sich der realen Abstraktion ihrer Beziehung beugen, der Geldform, welche ihre Trennung bestimmt und aufrechterhält, zweierlei Lebensformen in ihrer ausschließlichen und einander ausschließenden Beziehung hält. Indem der Geldbesitzer durch sein Geld die Materialien der Arbeit und menschliche Arbeitskraft einkauft, kauft er die Fähigkeit ein, eine Produktmenge zu erzeugen, wie sie ihm zu einem bestimmten Termin mit den aktuell verfügbaren Produktionsmitteln möglich ist. Die Produktionsmittel verschleißen mit der Arbeit und gehen Stück um Stück in die Produkte ein, die Arbeitskraft aber erneuert sich selbst, weil sie lebendig ist. Der Geldbesitzer verfügt also nicht wirklich über diese Kraft, denn sie gehört zu einem Menschen und kann von diesem nicht getrennt werden, wohl aber unterstützt durch Maschinenkraft, durch Technologie, eben durch die Entwicklung der Produktionsmittel. Der Geldbesitzer verfügt über die Produktionsmittel auf der einen Seite und über ein bestimmtes Quantum an Lebenszeit der von ihm abhängigen Menschen auf der anderen Seite, indem sie sich verdingen, um sich unter diesen Bedingungen am Leben erhalten zu können. Die Maschinen sind materieller Bestandteil der Produktion und des Produkts, die ohne Rücksicht auf ihren Verbrauch und Verschleiß angeschafft und angewandt werden, weil ihr Wert sich im Produkt weitervermittelt. Aber die Arbeitskraft produziert in einer bestimmten Zeitspanne eine bestimmte Menge an Produkten, die nichts mit dem Verbrauch an Maschinen zu tun hat. Die Produktion kostet dem Geldbesitzer nur, was zur Erneuerung seiner Produktionsmittel und zum Leben der Menschen hinreicht, die er beschäftigt. Und die produzieren etwas, was als Resultat des Arbeitsprozesses weit über diese Kosten hinausreicht. Eine Produktmenge, die nicht nur zur Reproduktion der beteiligten Menschen reicht und nicht nur zum Ersatz des Verschleißes seiner Maschinen und dem Erhalt seiner Anlagen, sondern darüber hinaus auch ein Mehrprodukt darstellt. Der Geldbesitzer benutzt sowohl die Arbeit als auch seine Produktionsmittel, um sich durch mehr Produkte zu bereichern und diese zu verwerten, indem er sie auf den Markt wirft. Was der Geldbesitzer durch die Produkte, über die er verfügt, dann entweder im Luxus seines Lebens verbraucht oder zur Steigerung seiner Produktivität verwenden oder als Produktwert verkaufen kann, ist ein Mehrprodukt, das aus unbezahlter Arbeit erworben ist und das auf dem Warenmarkt zu reinem Geld wird. Dessen Wert ist daher Mehrwert, ein Geldüberschuss auf der einen Seite, der zunächst dem Warenüberschuss auf der anderen entspricht. Das Kapital besteht also zunächst nur als Wertform eines Mehrprodukts, das sich in gleichem Maße auch nur als Wert erhält, wie es seinen Geldwert sowohl auf dem Warenmarkt wie auch in der Produktionsstätte immer wieder erneuern kann, um seinen Kapitalwert zu halten. Beständig ist seine Produktivität allerdings dadurch in Frage gestellt, dass auch andere sie nutzen und durch bessere Produktivität die Marktpreise bestimmen, wenn sie hierbei einen stärkeren Maßstab der Preise besitzen. Durch die gesellschaftliche Macht der Produktivität verändert sich durch sie also immer wieder der Geldwert in der Preisbildung und damit seine Rückbeziehung auf die Produktionsverhältnisse. Und diese Veränderung bewirkt die eigentliche Konkurrenz in der Preisbildung. Um sich gegen andere mächtig zu halten, muss jeder Kapitalbesitzer immer mehr Wert bilden, als sein Besitz schon darstellt. Geld wird immer wieder nur deshalb zu mehr Geld, weil eine Entwicklungsstufe des Mehrwerts sich mit jedem Kapitalumschlag auf ein neu erweitertes Wertsein einstellt. Somit akkumuliert sich Kapital und häuft sich nicht nur als Warenkapital, sondern auch als Potenz der Produktivität auf. Zunächst einmal unmittelbar durch Erweiterung der Produktion, durch Technologie, Gebäude, Programme usw. zugleich aber auch durch die Erweiterung des Warenmarkts, der dem Geldwert des Mehrprodukts immer wieder von neuem auf erweiterter Stufenleiter der Produktion entsprechen muss. Der Zwang zur Erweiterung der Märkte ist daher an und für sich maßlos. Aber die Notwendigkeit, hierfür Geld in der Zirkulation zu haben, geht bei diesem Wachstum immer wieder über die Reservefonds hinaus, welche das zum Ausgleich von Wechselfällen festgehaltene Geld enthalten. Durch Kredite aber können Geldsummen als Vorschüsse auf unverkaufte Ware erworben werden, deren Geldwert wiederum auf Vorwegnahme einer Wertsteigerung des Geldes beruht. Diese bemisst sich an der durchschnittlichen Profitrate, die als Leitzins für Kredite von den Staatsbanken bzw. der Eurobank festgeschrieben wird. Diese Profitrate resultiert aus der Mehrwertrate der Wertsteigerung, welche durch die Anwendung der Arbeitskraft erfolgt, und drückt den realisierbaren Wert der Profite als Überschuss über den Preis der Produktion aus, der durch die Anwendung des gesamten vorgeschossenen Kapitals im Produktpreis als Preis der Produktion zu erzielen ist. Der Kapitalvorschuss wird zu einem allgemeinen Wachstum gezwungen, dem das Einzelkapital aber auf Dauer nicht folgen kann. Das Kreditwesen wird zu einer eigenständigen allgemeinen Sphäre der Kapitalverwertung und verhält sich allgemein je nach Stand der durchschnittlichen Profitrate zu jedem einzelnen Kapital und nimmt den Profit anteilig als Zins vorweg. Zum eigentlichen Kapitalisten werden daher die Kreditgeber, also vor allem die Banken. Doch auch das Geld der Kredite muss erworben sein und kann nur erworben werden durch die Produktion von Waren. Der reine Zins geht lediglich passiv als Geldbetrag in die Produktion ein, um das potenzielle Warenkapital zu verwerten. Um aber die Produktion von Warenkapital als Quelle der Geldvermehrung, als Geldkapital zu bestimmen, muss diese Produktion selbst auch durch Geld bestimmt werden, das sich vom Umfang des Warenkapitals ablöst, Finanzkapital. Es entsteht ein umfangreicher Geldhandel über die einfachen Kredite hinaus, die sich auf die Warenproduktion beziehen und lediglich Zinsen kosten, soweit sie eben risikolos sind. Aber dieser Geldhandel bildet zugleich die Grundlage des Aktienkapitals. Aktien sind zunächst Kredite mit Beteiligung am Wachstumserfolg bzw. Misserfolg des Kapitals. Sie stellen die Rendite eines Risikos dar, Geldwert, der entweder erfolgreich ist und ansteigt oder verlustig geht, also absinkt. Solcher Geldwert neutralisiert sich im allgemeinen Kapitalverhältnis, weil das Wertwachstum der Produktion im Ausgleich der Gewinne und Verluste in der Konkurrenz der Einzelkapitale eine eigenständige Existenz als Finanzkapital bekommen hat. Daher nutzten die verschiedenen Einzelkapitalisten diesen Wertausgleich auch wirklich allgemein durch Beteiligung am Finanzkapital ihres Konkurrenten. Indem der Wertverlust des einen Kapitals durch den Wertanstieg des Konkurrenten im eigenen Konto ausgeglichen werden kann, existiert auf dem Finanzmarkt des Aktienkapitals das Kapital als selbstständige Wertgröße, die zwar aus der Verwertung der Produktion, also aus der Anwendung von Arbeitskraft und Produktionsmittel ausgeschwitzt wurde, ihre Herkunft aber zugleich völlig abgestreift hat. Sein Preis bemisst lediglich die Synergie des Kapitals selbst, also das, was dieser an Verwertungspotenzial wachsen lässt. Das Wertwachstum schweißt die Kapitalistenklasse in der allgemeinen Rendite ihrer Risiken zusammen, indem es seine eigene Kapitalform zirkulieren lässt, das Finanzkapital, welches gibt und nimmt, was aus der Erwartung nach Lage einer gegenwärtigen Profitrate für die Zukunft möglich scheint. Der Zinssatz stellte ursprünglich den Preis des Geldes dar, und soweit die Zinssätze diesem Wachstum entsprechen, soweit sind die Kredite auch ihr Geld wert. Die angewachsene Warenmenge realisiert nach ihrem Verkauf dann auch die Geldwerte der Kredite und man verfügt solange eben über eine gedeckte Geldmenge. Gelingt ein diesem Wert entsprechender Verkauf nicht, so wird das eingesetzte Kapital zwar entwertet. Als Handel mit Risiko stellt das Finanzkapital aber lediglich einen Pol dieses Verhältnisses dar. Auch Wertverluste können rentabel werden, wenn sie als Anfang einer Erneuerung von Wertwachstum hergenommen werden können, denn von tief unten kann Wert ja auch wiederum leicht nach oben kommen. Weil dann meist auch Geld billig geworden ist, kann sich die Erneuerung des Wertwachstums auch fiktiv begründen. zum Beispiel durch Kredite zu einem niedrigen Zinssatz, also durch Geld, das potenziell unterwertig verliehen wird und potenziell überwertig in Aktien angelegt werden kann. Solch fiktives Kapital schließt den Finanzmarkt in seinem selbstgemachten Himmel zusammen. Es macht heute den weitaus größten Teil des Aktienkapitals aus und beruht oft aus mehrfacher Kreditierung, also der Kreditierung von Krediten durch Kredite, die sich nur durch hohe Gewinnerwartungen im Aktienhandel begründen lassen und entsprechenden Druck auf jede Produktion machen. Der Finanzmarkt beruht auf der Wachstumserwartung der Verwertungsindustrie, die nun selbst von Produkten spricht, Geldprodukte eben. Sie handelt zwar auch mit Zahlungsversprechungen und Erwartungen, welche als Vorschüsse auf unverkaufte Waren mit realem Geldkapital erworben werden und Zinsen erbringen. Aber ihr Produkt entsteht eigentlich erst durch Einfluss auf die Risiken der Produktion. Man nennt die terminlich festgelegten Zahlungsversprechungen Wechsel und diese bilden die Grundlage eines Kreditwesens, das durch Aktien- und Devisenhandel nun erweitert wird. Der Finanzmarkt besteht in dieser selbstständigen Form aus dem Handel mit Wechsel- und Wechselkursen, also Währungen. Er beruht darauf, dass die Risiken des Kapitalismus selbst zur Handelsware werden, indem der Überfluss an Mehrwert zum Diktat über die Produktionsverhältnisse eingesetzt wird. Finanzkapital vernichtet die hierfür unrentable Produktion, entzieht zunehmend also auch die Reproduktion der Menschen der Produktion von Mehrwert, macht sie auch arbeitslos, soweit die Technologie es vermag, und betreibt zugleich eine systematische Überproduktion, um in einer ungeheuren Warenmasse das Risiko des Kapitals zu mindern. Die Menschen, welche den Mehrwert schaffen, werden nicht nur vom Kapital beherrscht, sondern zugleich zu dessen Krisenbewältigung angetrieben, sortiert und je nach Lage der Produktion einverleibt oder ausgestoßen. Arme werden immer ärmer und zugleich wird auch ihre letztliche Überlebensgarantie, also der Staat, durch Verschuldung selbst immer ärmer. Und Reiche werden immer reicher, weil ihr Vermögen ausgesondertes Luxusvermögen ist, das keinen gesellschaftlichen Sinn mehr hat, sofern es nicht dazu dient, Geld zu vermehren und seinen Unsinn zu potenzieren. Die gesellschaftliche Produktion von Unsinn ist ein altes Problem, das immer wieder neu aufkommt, wenn die produzierte Wertmasse zerfällt, weil sie unrealisierbar geworden ist, dem aber zugleich eine völlig verselbstständigte Geldmenge gegenübersteht, die sich durch nichts mehr eintauschen lässt und durch nichts beschäftigt ist. Marx beschreibt das im dritten Band des Kapitals.
Der krankhafte Überfluss des Kapitals bezieht sich immer wesentlich auf den Überfluss von Kapital, für das der Fall der Profitrate nicht durch seine Masse aufgewogen wird. Dieser Überfluss des Kapitals erwächst aus denselben Umständen, die eine relative Überbevölkerung, in Klammer Arbeitslosigkeit, hervorrufen und ist daher eine dieser letztere ergänzende Erscheinung. Obgleich beide auf entgegengesetzten Polen stehen, unbeschäftigtes Kapital auf der einen und unbeschäftigte Arbeiterbevölkerung auf der anderen Seite.
Dieser Gegensatz von Kapitalüberfluss auf der einen Seite und seine Verwendung zum Ausgleich der schwindenden Profitrate auf der anderen Seite macht letztlich den Geldwert der Aktien aus. Sie werden in einer bestimmten Wertsumme vergeben, die das Kapital zum Erhalt und Wachstum seiner Profite benötigt, und sie steigern ihren Wert durch die Verfügung über den hierbei erwirtschafteten Überschuss an Geldkapital. Die Reproduktion der Menschen, die immer noch die Bedingung jeglicher Werterzeugung ist, wird dem Staat in dem Maß übertragen, wie die Wertverwertung des Finanzkapitals sich von der Realwirtschaft ablöst und sich hiergegen erhebt. Der Staat wird zum unmittelbaren Dienstleister des Finanzkapitals, indem er immer wieder funktionale Produktionsverhältnisse als Produktionsbedingung des Kapitals zur Verfügung stellt. Auch wenn er sich durch Staatsanleihen selbst Kapital für den Systemerhalt besorgt, so wird sein Geldwert, also seine Währung, doch auch immer abhängiger von dem Maßstab der Preise, die durch das Finanzkapital bestimmt sind. Letztlich aber wird er auch seine Staatsanleihen früher oder später nur noch durch das Finanzkapital finanzieren können, sobald dieses nämlich mächtiger als das nationale Kapital selbst wird, sobald es also vollständig globalisiert ist. Dann unterliegt auch der Staat den Preisbestimmungen des Risikohandels mit Wertpapieren.
Du hast, was du hast und du hast noch was zu kriegen.
Alles für alle und zwar umsonst. Lore München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Die Globalisation des Kapitals ist im Grunde nur eine Globalisation des Finanzmarktes und die Konzentration der Warenproduktion und des Warenmarktes auf seinen Zweck. Aber die Werte des Finanzmarktes betreiben im Wesentlichen keine Produktion, sondern entziehen ihr beständig Wert durch reinen Besitz an den Lebenssubstanzen der Menschen, die ihren Preis jenseits der Produktion bestimmen, die also entweder nur Rechtstitel darstellen, zum Beispiel Lizenzen, Grundeigentum, Rohstoffe, oder deren Produktionswert amortisiert ist und lediglich deren Verfügbarkeit ihren Preis bestimmt, zum Beispiel Mieten, Kabelnetze und so weiter. Dieser Wertentzug durch die Marktpotenz der Preisbestimmung gewinnt ihren wirklichen Wert durch Wertentzug aus der Produktion. Die Produktion selbst ist in den Dienst dieser Macht gestellt. Die Menschen arbeiten längst zum größten Teil nur noch für Miete, Kommunikation, Energie und Verwaltung. Der produzierte Wert der Waren stellt von daher immer schon entwertete Produkte dar, die zwar mehr Produkte sein mögen, aber keinen Mehrwert mehr realisieren können, außer durch Export. Im Inland entwickelt sich daher nur mehr der Wertentzug. Es ist paradox, wo die Verwertung von Waren keinen Mehrwert verwirklicht, da muss der Mehrwert in eine Negativverwertung geraten, die Produktion selbst wird unrentabel, die Strukturen verfallen und der Lebenserhalt geht an die Substanz. Um überhaupt ihre Verhältnisse zu reproduzieren, muss Produktion in Gang gehalten werden, wenn auch nur dazu, die Geldverwertung potenziell beleben zu können. Diese Notwendigkeit stellt sich dar als Staatsverschuldung, welche durch unrealisierte Warenwerte, also durch unrealisierbare Arbeit entsteht, während die sozialen Bedingungen und Strukturen der kapitalistischen Produktion weiter aufrechterhalten werden müssen. Und je umfangreicher die Mehrwertproduktion jenseits der realen Arbeit zur Produktion und der, wenn auch unbezahlten Arbeit für mehr Produkte verläuft, desto größer sind die Anforderungen an den Staat, die allgemeinen Verhältnisse der Verwertung jenseits ihrer wirklichen Rückführung an die Menschen, also jenseits der realen Produkte, in Gang zu halten. Von daher ist die Staatsverschuldung ein wichtiges produktives Element der Wertverwertung, auch wenn sie nur ermöglicht, eine für den Menschen sinnlos gewordene Produktion aufrechtzuerhalten. So hat es Marx schon 1876 beschrieben.
Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel der Akkumulation. Wie mit dem Schlag der Wünschelrute begabt sie das unproduktive Geld mit Zeugungskraft und verwandelt es so in Kapital, ohne dass es dazu nötig hätte, sich der von industrieller und selbst wucherischer Anlage unzertrennlichen Mühwaltung und Gefahr auszusetzen. Die Staatsgläubiger geben in Wirklichkeit nichts, denn die geliehene Summe wird in öffentliche, leicht übertragbare Schuldscheine verwandelt, die in ihren Händen fortfungieren, ganz als wären sie ebenso viel Bargeld. Es hat die Staatsschuld, die Aktiengesellschaften, den Handel mit käuflichen Effekten aller Art, die Agiotage hervorgebracht, in einem Wort, das Börsenspiel und die moderne Bankokratie.
Indem sich der Staat von Aktionären, Banken oder durch Staatspapiere Geld zuführt, stellt sich nun ein an und für sich negativer Wert in den Bilanzen der Gläubiger positiv dar. Je tiefer die Verschuldung, desto wertvoller für den Finanzmarkt. Um also zu verhindern, dass der Geldwert schmilzt, muss Wert jenseits der Warenwelt in dieser eigenen Sphäre immer wieder dargestellt werden. Sie bestimmt sich nicht mehr auf dem Warenmarkt, sondern in einer Marktposition zwischen den Polen der Geldfunktionen, zwischen dem Geld als Wertmaß und dem Geld als Maßstab der Preise, also zwischen Einkauf und Verkauf im Geldhandel. Es entsteht eine Zahlungsweise, die nicht auf wirklich vorhandenen Waren gründet, sondern auf Kredite und Renten. Es ist daher das Bankenwesen der Finanzwirtschaft, welches nicht nur als selbstständige Wertform des Mehrwerts entstanden war, sondern diesen auch wirklich wieder produktiv für sich umsetzt, wenn auch durch Staatsverschuldung, weil ohne diesen die kapitalistische Wirtschaftsform längst zusammengebrochen wäre. Durch Staatsverschuldung erzeugt das vernichtete Kapital im Finanzmarkt immer wieder das vernichtende Kapital, das auf jede Schwächung der Geldwerte, auf Währungsverluste spekuliert. Die Geschichte ist nicht mehr umkehrbar. Die Finanzmärkte werden weiterhin nicht nur die schwächeren Staaten aussaugen, sondern zugleich die Staatsverschuldungen allgemein durch die Finanzierung ihrer Verwerfungen vertiefen, weil sie eben aus dem Verfall des Kapitalismus ihre beste Geschäfte machen können. Das Finanzkapital entwickelt sich in einem gigantischen Verschuldungsprinzip der Welt, deren einziger und ausschließlicher Gläubiger, also ihr Lehnsherr, es sein will. Der Kapitalismus erwirbt sich durch die Finanzmärkte eine Feudalstruktur, welche sich aus Strukturen bestimmt, die immer weniger Warenkapital repräsentieren, dafür aber immer größere Besitztümer an reinen Kapitalformationen, die ihr Wertsein längst abgewirtschaftet haben, repräsentieren. Grundbesitz, Mieten, Agenturen, Energieträger, Lizenzen, Dienstleistungen, Kommunikation, Programme, Kulturveranstaltungen usw. so werden immer größere Wirtschaftsmacht erhalten, weil ihre Benutzung Wertform in Reinform realisiert, vorausgesetzt die Löhne und Arbeitszeiten reichen für dessen Finanzierung hin und die Exportwirtschaft ist in der Lage, das nötige Wertwachstum fremder Länder zu importieren, es ihnen also weiterhin in möglichst großem Umfang zu entziehen. Die Geschichte wird immer schlechter für die Menschen werden, wenn sie sich nicht wirtschaftlich und politisch hiergegen verhalten. Natürlich müssen sie sich in diesen Verhältnissen auch weiterhin erhalten können, müssen um bessere Arbeitszeiten und Löhne und Krankenkasse, Rente und so weiter kämpfen. Aber die Kraft gegen diese Verhältnisse kommt woanders her. Es muss die Richtung der gesellschaftlichen Kräfte umgekehrt werden. Man muss nicht nur um Arbeitsplätze kämpfen, sondern vor allem mehr Freizeit für alle fordern. Dann gibt es Arbeitsplätze wie von selbst. Man muss nicht nur um bessere Löhne kämpfen, sondern zugleich eigene Arbeitswelten schaffen und einfordern, die sich der Verwertung und Substanzvernichtung entziehen. Man muss nicht für die Schulden des Staates, des Landes und der Kommunen aufkommen, wie sie in Steuern und Sozialkosten weitergereicht werden, denn diese Schulden stellen eine Enteignung der schon durch Arbeit erbrachten Werte dar. Man muss alle Formationen des Kapitals, worin es als Gläubiger auftritt, generell bestreiken, damit die Verschuldung von Staat, Länder, Kommunen und Menschen zum Anlass einer politischen Verhaltensänderung überhaupt wird. Weder alternative Konzepte noch Verbesserungen innerhalb der herrschenden Institutionen und Formationen werden die Menschen weiterbringen. Die Menschen selbst sind längst schon weiter, wenn sie ihre Verhältnisse auch wirklich für ihr Leben nutzen, ihre Anlagen, Informations- und Kommunikationsmittel sich auch wirklich zu eigen machen, ihre Arbeitsmittel in ihren Kommunen vergesellschaften und ihre Lebensgrundlage selbst verwalten und entscheiden. Es müssen lediglich die Perversionen der bestehenden Verhältnisse umgekehrt werden, damit sie den Mitteln ihrer Zeit entsprechend leben können. Es muss eine Wirtschaftsform eingeführt werden, die Verwertung und Enteignung nicht zulässt. Letztlich stellt die momentane Situation ein gutes Potenzial zur Umkehrung der kapitalistischen Abwärtsspirale dar, wenn es gelingt, das Kapital selbst zum Teufel zu jagen. Es ist ja selbst extrem geschwächt, weil die Macht des Finanzkapitals immer größer wird, von dem es in seinem ganzen Anlagen- und Produktionsvermögen bestimmt wird. Potenziell kann daher auch das angewandte Kapital sich von der Seite des Warenkapitals gegen das Finanzkapital stellen und seine Geldform naturalisieren, seine Industrie umwidmen oder verkaufen und sich selbst in die Arbeitswelt versetzen als Produktionsstätte, worin sich die Menschen erhalten können und mehr Produkte schaffen können, wie es im Maß der Menschen möglich ist. Ihr Widerstand wird sich also nur auf diese Feudalisierung des Kapitals konzentrieren müssen, um sich daran zu entwickeln und immer mehr Menschen einbeziehen, nicht nur Arbeiter und Dienstleister, sondern auch Unternehmer, Politiker, Arbeitslose, Ärzte, Kranke, Junge und Alte und Randständige und so weiter. Er wird jenseits der Kapitalisierung der Lebensstrukturen in den Kommunen und Ländern beginnen, wenn er sich an einem Standpunkt des lebendigen Menschen und seiner Kultur in Land und Region und Kommune ausrichtet und sich gegen die Kultur der Barbarei, gegen die Kultur des Kapitals stellt. Von daher wird solcher Widerstand zwangsläufig zu einer internationalen Beziehung, zur Bewegungsform einer globalen Kulturentwicklung werden, indem diese an die Stelle des globalen Kapitals tritt. So, das war's dann wieder mal. Auf der Website kulturkritik.net könnt ihr diese Sendung nachhören oder lesen oder Begriffe im Lexikon nachschlagen. Bis dann also zum nächsten Mal. Tschüss.